www.ewigeweisheit.de. Sie hören den Podcast der Edition Ewige Weisheit.
Hamdi, schön, dass du da bist.
Ja, schön auch, dass ich euch da sein darf.
Wir sprechen heute über den innersten Kreis der Menschheit. So habe ich das mal genannt, weil ich dachte, das ist doch spannend, sich mal zu fragen, wo vielleicht Leute herkommen könnten. Und durch die uns das überliefert wurde, was wichtig ist so für unsere gegenwärtige Zivilisation. Aber jetzt nicht aus so einem äußeren Blickwinkel betrachtet, sondern sowas Esoterisches, was Inneres, also das uns Wege zeigt, das uns Wegweiser geben könnte und für unser Leben auf dem Planeten hier, für jeden Einzelnen, für jedes Individuum. Und da gibt es ja verschiedene Traditionen, verschiedene Pfade, die die Leute gehen, ja, in Ost und West. Und du bist jetzt Sufi.
Ja.
Und wer sind denn die? Was ist denn das, Sufi? Was bedeutet das? Oder wer sind die Leute?
Ja, also die Sufis sind die Mystiker innerhalb des Islams und wie es auch in jeder Religion eine mehr mystische Richtung gibt, so verfolgen die Sufis halt also den Pfad der Liebe oder den Weg des Herzens und gehen auch den Weg, den inneren Weg. Man unterscheidet im Islam Schariat, also der äußere Weg, das Gesetz, das göttliche Gesetz. Das ist für alle gleichermaßen bindend und verpflichtend, wenn man diesen Weg einschlägt, dass man sich an die Gebote Gottes hält. Aber darüber hinaus gibt es eben Dinge, die nur für einen inneren Kreis der Menschheit gedacht ist, die sozusagen mehr tun wollen, um zu sich selbst und damit auch zu Gott zu gelangen. Und das ist der Weg des Herzens und der Weg der Liebe.
Da gibt es so eine Unterscheidung, ne, mit was hattest du jetzt gesagt, Scharia und dann gibt es...
Tarikat.
Tarikat, okay. Okay. Und Tarikat nennt man ja auch die Orden der...
Genau, Tarikat heißt wirklich Weg, ja. Schariat heißt Straße, das ist also da, wo die Allgemeinheit ist, also das ist wie die Autobahn, ja. Aber wenn man dann zu bestimmten Orten gelangen möchte, ja, zum Beispiel den Ort der Heilung oder den Ort der Harmonie, der Musik, da gibt es verschiedene Orden, die sich eben speziell mit Heilung, mit Musik oder mit Tanz beschäftigt haben, mit Atemtechniken beschäftigt haben, die heulenden Derwische, die eben ein sehr starkes, lautes Sickel haben, oder die tanzenden Derwische, die eben ihr Ritual ist das Tanzen, das Drehen vor allen Dingen.
Okay, jetzt hast du den Begriff Sickel angesprochen. Was ist damit gemeint?
Ja, Sickel ist die Methode der Sufis, um ihr Herz zu polieren. Das Herz ist der Spiegel des Bewusstseins, in dem sich das göttliche Licht manifestieren kann, wenn die ganzen Schleier aus Licht und Dunkelheit, die Sufis sagen, 70.000 Schleier aus Licht und Dunkelheit umgeben unser Herz. Und wenn wir atmen, bewusst ins Herz atmen, ein- und ausatmen und dann noch dazu Mantren wiederholen, Vasifas sagen wir dazu, also göttliche Namen, die wir wiederholen, die dann unser Herz mit dem Licht Gottes polieren und so, dass der Spiegel immer klarer wird, der Spiegel unseres Bewusstseins, so dass sich das göttliche Licht in jedem Einzelnen von uns manifestieren kann.
Und auch unser Gegenüber sich auch darin im Grunde genommen
auch spiegelt. Also der Prophet sagte, der Gläubige ist der Spiegel des Gläubigen. Und er sagte auch über das Herz, ist das Herz gesund, ist der ganze Mensch gesund. Und das wirkliche Wissen wird nur direkt von Herz zu Herz weitergegeben.
Okay.
Also nicht durch Bücher oder durch Schulen oder durch bestimmte Theorien, sondern das ist was ganz Praktisches. Es geht direkt der Kontakt mit einem Menschen, der eben so rein ist, dass er direkt Zugang zum Göttlichen, zu den himmlischen Sphären hat und direkt empfangen kann.
Und wenn du jetzt von wir sprichst, dann gehörst du wahrscheinlich selbst auch einer bestimmten Tariqa an, einem bestimmten Sufi-Weg.
Ja, also ich kenne einige Sufi-Wege. Ich bin auch selber einige verschiedene Sufi-Wege gegangen. Ich bin jetzt auf dem Weg von schon seit über 30 Jahren, den Weg von Sheikh Nazim, den Naqshbandi-Weg. Das sind die stillen, die schweigenden Derwische. Und da unterscheidet man bei den Sufis die nördlichen und die südlichen. Die nördlichen Sufis, das sind die, die sehr nüchtern, sehr klar sind. Ja, das ist unser Weg. Das ist der Weg der Meditation, der Stille, der Klarheit. Bahauddin Naqshband, der Begründer unseres Ordens, sagte, Allah, Gott ist Stille und kann nur in der Stille erfahren werden. Deswegen ist das für uns das höchste Sikke, ist das stille Sikke. Nur mit dem Herzen, nicht mehr mit der Zunge. Nicht, da hört man nichts mehr.
Allah, auf Allah. Jeden Fall wird er angerufen in diesem Sikke. Also wie ich das verstanden habe, so eine Vergegenwärtigung des Göttlichen, nicht wahr? Mhm. Und Allah ist ja ein Begriff aus dem Islam, also du bist Muslim.
Ja.
Und kannst du vielleicht da so ein, zwei Worte zu sagen, wie ich meine, aus deiner Geschichte, deiner eigenen Geschichte?
Ja, also mein Vater stammt ursprünglich aus Konya. Mein Opa gehörte zu den Mevlevis, zu den drehenden, tanzenden Derwisch von Maulana Jalaluddin Rumi. Und mein Vater ist aber mehr einen orthodoxen theologischen Weg gegangen. Er hat gesagt, also derjenige, der nicht in der Tarikat ist, braucht in der heutigen Zeit nicht mehr diesen esoterischen Weg gehen, sondern es geht um die Glaubenswahrheiten, dass man also nicht die schlimmsten Sünden macht, wie Lügen, andere Menschen betrügen. Wer diese Dinge vermeidet, der lebt so wie die Heiligen, die einen ganz esoterischen Weg gegangen sind früher. Und deswegen ist es in der heutigen, schnelllebigen Zeit auch nicht mehr so oft möglich, dass Menschen diesen inneren Weg mit dieser großen Disziplin, inneren Disziplin gehen können. Deswegen hat mein Vater den anderen Weg gewählt. Er hat also den Weg der Theologie gewählt.
Die aber auf jeden Fall auch eine Voraussetzung ist, mit der man sich so ein bisschen auseinandersetzt, wenn man jetzt sagt, man will Sufi sein. Ne?
Also ja, also die Grundvoraussetzung ist schon, glaub ich, dass man glaubt, ja, und dass der Glaube lebendig ist, dass er gelebt wird. Der Name ist nicht so wichtig, aber entscheidend ist der Zustand des Glaubens, der Hingabe. Das ist auch Muslim, heißt eigentlich der, der sich Gott oder dem Göttlichen hingegeben hat.
Sag mal, und wenn jetzt das so eine äußeren und inneren Wege gibt und das Sufitum, manchmal werden sie auch Derwische genannt, dem inneren Weg zugehörig ist, was ist denn da für dich so das Außergewöhnliche am Sufitum, das dich jetzt so besonders angezogen hat immer?
Ja, also was mich so angezogen hat, ist, dass ich das Gefühl habe, meine Fragen werden nicht durch den äußeren Weg wirklich beantwortet. Ja, was ist Gott? Wie kann ich Gott näher kommen? Gibt es Wunder? Und was sind die Wunder? Und worin bestehen die Wunder? All diese Dinge, die über das Außergewöhnliche, ja, das hinausgehen, also das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche, das Wunderbare, das hat mich eben angezogen bei den Sufis.
Du bist aber auch offen, du veranstaltest ja bei dir einmal die Woche auch so eine so ein Dhikr, also so eine, wie nennst du das? Also eine Vergegenwärtigung.
Genau, also das ist wie Chanten, kann man sagen, also das gemeinsam gesungen, wiederholt wird, die göttlichen Eigenschaften, die Namen, Eigenschaften, und die sind auch die Namen, die Eigenschaften unseres höheren göttlichen Selbst.
Und da sind jetzt zum Beispiel bei deinen Freitagabends, machst du das immer bei dir, so ab 20 Uhr, glaube ich.
Ja.
Und da kommen dann alle verschiedenen Leute aus vielen verschiedenen Traditionen.
Richtig.
Und ich weiß nur, dass du auch ja Verbindung hast zum Beispiel zu der Rosenkreuzer-Tradition, zu der esoterischen Rosenkreuzer-Tradition. Mhm. Hast du da vielleicht so ein, zwei Sätze dazu, wie du mit denen in Kontakt stehst?
Ja, also es gibt halt die Stiftung Rosenkreuz, die mich ab und zu eingeladen haben zu Vorträgen und wo ich auch gerne auch hingehe, um auch etwas über den Sufi-Weg beizutragen und Vorträge dort zu halten vor den Menschen, die halt diesen Rosenkreuzer-Weg gehen. Und das basiert eben auf Christian Rosenkreuz, der eben auch ein Morgenlandfahrer war, der sich aufgemacht hat, so im 16. Jahrhundert Fes zu besuchen und Damaskus zu besuchen und die Orte der inneren Tradition des Islam auch kennenzulernen, die Gelehrsamkeit und auch das innere Wissen. ja, der eben gespürt hat, dass im Osten etwas ist, was vielleicht im Westen verloren gegangen, was es auch ursprünglich mal im Westen gab, aber was halt nicht mehr so lebendig geblieben ist und was er da im Osten auch gefunden hat und inspiriert hat. Ja, so eine Art Reformation, wie Martin Luther auch das Christentum reformieren wollte, so wollte er eine große, noch viel weitere Reformation für die Menschheit auch bringen.
Und solche Menschen jetzt, die so Wege antreten, meinst du, die haben da vielleicht, nennst es mal von so einer höheren geistigen Instanz, wurden die dazu auserkoren oder haben da so einen Ruf verspürt?
Also wir sagen, die Lehrer suchen den Schüler und nicht umgekehrt, der Schüler kann nicht den Lehrer, sondern wenn der Schüler soweit ist, wenn der Mensch soweit ist, dann werden die geistigen Lehrer, die überall verborgen sind, im Orient, wahrscheinlich gibt es auch welche in Europa, aber die sind halt alle sehr versteckt. Und wenn die aber meinen, dass jemand bereit ist, in der geistigen Welt kann man sich nicht verstecken. Jeder, der wirklich geistig an sich arbeitet, wird von einem anderen, der auf der gleichen geistigen Stufe auch erkannt und dann auch unterstützt.
Ja, und wie es scheint, gab es ja mal einen Herrn George Ivanovich Gurdjieff, der schien ja auch wirklich so einen Ruf vernommen zu haben, dass er sich auf den Weg macht und auf eine Suche begibt, um etwas zu entdecken, was vielleicht für die, das war ja so ungefähr auch für 100 Jahren, dass genau. Er sich auf den Weg gemacht hatte. Wie mag das denn da geklungen haben? Also ich meine damit jetzt im übertragenen Sinne, wonach war er vielleicht auf der Suche?
Ja, er hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Wahrheit zu suchen und die innere Wahrheit. Was ist die Seele? Ist die Seele unsterblich? Was ist die Aufgabe des Menschen? Was ist der Sinn unseres Lebens? All nach diesen Wahrheiten hat Gurdjieff gesucht und hat gespürt, dass diese Antworten in geheimen, unzugänglichen Orten vielleicht noch zu finden sind, wo ein Wissen erhalten geblieben ist, was vorsintflutlich ist. Weil es gab große Kataklysmen, wo die Menschheit immer wieder von vorne anfangen muss. Und vieles Wissen ist eigentlich nur wiederentdeckt worden, was es ja vielleicht vor Tausenden von Jahren schon einmal gab. Und dieses verloren gegangene, vorsintflutliche Wissen, das hat ihn auf die Suche nach der inneren Wahrheit gemacht.
Hat ihn ja. Inspiriert dazu, inspiriert, also die Vorstellung ist davon ausgegangen, es gibt dieses Wissen genau. Und da hat er gedacht, er macht sich jetzt auf die Suche. Er hat ja auch verschiedene Begleiter da.
Er hat dann eine Gruppe gegründet, die Wahrheitssucher, und die haben dann in Klöstern gesucht, nach alten Manuskripten, nach verborgenen Klöstern, die irgendwo im Himalaya bekannt sind, dass dort inneres Wissen, altes Wissen aufbewahrt wird.
Über den Herrn Gurdjieff, da ist ja auch jetzt in den Westen gekommen, dieses psychologische Modell des Enneagramm. Mhm. Gibt es da eine Verbindung auch zu jetzt den Sufis jetzt direkt?
Also Gurdjieff sagt, dass er das in einer Gemeinschaft gefunden hat, die geheim ist, deren Ort er nicht verraten konnte. Die Samung-Bruderschaft, die dieses Emblem hatten, diese 9 Punkte, die er dort kennengelernt hat, und diese 9 Punkte, die für den vollkommenen Menschen auch stehen, den Insan al-Kamil, so wie er auch im Islam gelehrt wird.
Das ist was?
Der vollkommene Mensch ist der göttliche Mensch, der sozusagen sein volles göttliches Potenzial erkannt und gelebt hat oder lebt.
Mhm. Okay, und auf seinem Weg jetzt zu diesem geheimen Orden, der da irgendwo in der Verborgenheit lebt, da kam man dann in Kontakt mit diesem Symbol oder genau. Mit diesem Modell des Enneagramm, also ja. Wo es ja um so eine Persönlichkeitstypen geht.
Genau,
ja.
Also die Samung-Bruderschaft werden auch die Imker sozusagen genannt, die eben dieses alte Wissen sammeln und in ihren geheimen Klöstern bewahren. Die es wahrscheinlich in der Wüste Gobi in Zentralasien und in Afghanistan und vielleicht in Himalaya gibt.
Das wäre jetzt so wahrscheinlich auch dann meine nächste Frage gewesen. Jetzt noch vorweg, jetzt Samung, hast du gemeint, die Imker? Also hat das dann irgendwas mit Bienen oder mit Honig zu tun?
Ja,
oder?
Genau. Also die bewahren den Nektar der Blumen, und das Nektar ist Symbol für das Wissen, für das innere Wissen, was eben, damit es nicht verloren geht, gesammelt werden muss und zu Honig verarbeitet wird. Das heißt also für die Menschheit aufbereitet, sodass in schwierigen Situationen, wenn die Menschheit sich wieder an einer Weggabelung befindet, das heißt, entweder geht es in die Richtung Evolution oder es geht in Richtung Rückschritt, Involution, das heißt, die Menschheit wird immer materieller, immer egoistischer, dann braucht es neue Impulse und die geheimen Orden und Bruderschaften sind vor allen Dingen, haben sich zur Aufgabe gesetzt, diese Impulse zu geben, diese Weisheit, dieses innere Wissen, was die Menschheit braucht, um in die richtige Weggabelung, den Weg weiter zur Evolution, zur Vervollkommnung des Menschen gehen zu können.
Mhm. Also Honig so als die Essenz der ganzen verschiedenen Weisheiten, die es gibt. Die Blumen sind wie Weisheiten. Und
genau, die verschiedenen Religionen, spirituellen Wege, Buddhismus, Islam, Christentum und so weiter.
Also ich hatte mich natürlich auch, wie du hast dich ja noch sehr viel intensiver mit befasst, mit Georgi Ivanovich Gurdjieff, aber ich wollte damals einfach auch wissen, so was hat's mit dem auf sich, wo ist der gewesen? Und wenn du jetzt sprichst von so einer Samung-Bruderschaft, die im Verborgenen liegt, dann wie kann man sich das vorstellen? Also weiß man, wo deren Kloster ist?
Also das ist, würde ich so sagen, wie der Dalai Lama geantwortet hat, als er nach Shambhala gefragt worden ist. Und Shambhala sagte, der Dalai Lama ist also wohl ein physischer Ort als auch ein geistiger Ort. Und dass man dort nur, wenn man geistig reif ist und gerufen wird, diesen Ort besuchen und finden kann. Den kann man tatsächlich finden und besuchen. Und so glaube ich das auch mit der Samung-Bruderschaft. Aber wie die Sufis immer sagen, die, die wissen, die reden nicht. Und die, die reden, die wissen nicht.
Sehr interessant, sehr schön. Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Okay, also man weiß nicht genau, du hast ja jetzt schon so ein paar Stichworte gegeben, du hast gesagt Wüste Gobi, dann hast du von Pakistan gesprochen, glaube ich auch.
Und Afghanistan.
Und Afghanistan, genau, ach so, ja. So Hindukusch oder sowas, also auch so unzugängliche Regionen, wo ja anscheinend auch Leute für Jahrhunderte lang auch wirklich völlig unentdeckt gelebt haben, wie es aussieht, irgendwie sowas, okay. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, sind die vielleicht auch anderweitig anzutreffen? Also sind die unterwegs vielleicht?
Mit Sicherheit schicken die auch von Zeit zu Zeit, so wie Gurdjieff auch jemand ist, der von den inneren Zirkeln der Menschheit geschickt worden ist, um bestimmtes Wissen, Impulse zu geben, in die, vor allen Dingen in die westliche Welt, die sich sehr dem materiellen Fortschritt gewidmet hat, um dort auch wieder die Anbindung an die alte Tradition und auch das alte Wissen, was leider im Westen verloren gegangen ist, wieder zu beleben und eine neue geistige Kultur, die nicht nur auf materiellen Fortschritt aufbaut, sondern eben auch auf geistigen, seelischen Fortschritt.
Und das ist schon sehr alt, wie du vorhin meintest. Das ist schon sogar ein paar Jahrtausende alt oder...
Ja, vorsintflutlich.
Also, vorsintflutlich.
Ja.
Wie würdest du das so platzieren, so von der Zeit her? Wie viel Jahrtausende?
Ja, also es gab ja mit Sicherheit mehrere Sintfluten, nicht nur eine. Und Gurdjieff spricht, bevor Ägypten versandet war. Also Ägypten muss früher mal ein sehr fruchtbares, grünes Land gewesen sein, was dann später zu einer trockenen Wüste wurde. Also Ägypten vor der Versandung, vor der Sintflut. Ich schätze, dass das so 7.000, 8.000 Jahre her ist, mindestens.
Wenn jetzt solche verborgenen Orte sind, dann ist das ja wahrscheinlich auch, zumindest mal damals, jetzt vor 100 Jahren, bei Gurdjieff war es mit Sicherheit der Fall, auch mit Absicht so, dass es verborgen bleiben sollte, damit jetzt nicht das Wissen irgendwie, wo die Menschheit noch nicht dafür reif ist, verbreitet werden kann. Und das ist ja immer wieder Erfolg. Wir hatten jetzt vorhin auch schon mal kurz gesprochen über, du hast glaube ich erwähnt auch, ne, Christian Rosenkreuz und diese Rosenkreuzer Bruderschaft. Aber wie es scheint, so, das ist ja, jetzt liegt das schon eine ganze Zeit zurück. Es war so vor allen Dingen so Anfang des letzten Jahrhunderts oder sagen wir mal so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, waren ja sehr viele solche Bewegungen, dass sich einfach viel getan hat. Also so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, da gab es ja dann vielleicht auch einen Herr Röhrig aus Russland. Hast du da irgendwelche Erinnerungen dran?
Ja. Also Nikolaus Röhrig war ein begnadeter russischer Maler, der wunderschöne Gemälde über Russland und auch natürlich über seine Reisen in den Himalaya gemacht hat. Und der auch, von dem es auch heißt, dass er Shambhala besucht hat und auf der Reise und auf der Suche nach Shambhala war, den Ort des inneren Wissens, wo die innere Kreis der Menschheit wohnt. Man spricht auch von einer lunaren Menschheit, die im Innern der Erde wohnt und die eigentlich die Herrin der Welt ist, der König der Welt, der in Shambhala residiert und der die Geschicke der Menschheit vom Innen her lenkt und der alle Abläufe und alle Prozesse, die auf der Erde stattfinden, auch ja, begleitet und ja, schaut, dass die Menschheit sich in eine gute Richtung entwickelt.
Und wie sieht es da aus, wenn du jetzt sprichst von Shambhala und so einer inneren Menschheit? Da gibt es ja noch so einen anderen Begriff, Agatha, oder manchmal heißt es auch Agathi.
Genau, ja. Also das sind zwei verschiedene Bruderschaften, kann man sagen, die Geschicke der Menschheit leiten, die genau gegensätzliche Vorgehensweisen haben, aber alle beide dienen letztendlich der Evolution der Menschheit des Bewusstseins. Also man spricht von den lunaren und den solaren Sekten und man sagt, dass Agathi eher lunar ist und Shambhala solar. Man spricht auch von den Agenten des Seins, den solaren der Quarte und den lunaren der Quinte, die das Nichtsein, den Weg des Nichtseins gehen.
Luna, Solar, also vom Mond bestimmt oder genau. Vom Mond regiert und von der Sonne regiert, ja, genau. Genommen, oder deren Vorbild oder deren Symbol oder so, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau, also das eine ist eher die männliche Kraft, die Sonnenkraft, ja, und das andere ist eher die weibliche Kraft, die im Verborgenen ist, die eben, ja.
Deswegen die innere Menschheit sowas Lunares, ja, okay, alles klar, die vielleicht auch jemand empfängt, wie eben dieses Sucher, von dem wir jetzt schon gesprochen haben. Ja. Es gibt einen höheren Sinn hinter der ganzen Angelegenheit. Also da gab es eben solche Leute wie Gurdjieff, die einen Ruf verspürt hatten, oder ein Herr Röhrig, und der hatte doch auch tatsächlich was mitgebracht in Westen, was er dann...
Genau, ja. Also man spricht, dass im Herzen von Shambhala einen Turm gibt, wo ein bestimmter heiliger Stein aufbewahrt wird, der Sintamani-Stein, und der soll eben besondere magische Kräfte in sich bewirken, ähnlich wie der schwarze Stein von Mekka, von dem man ja auch weiß, dass er das Heiligste für die Muslime auch repräsentiert, die Kaaba, der würfelförmige Bau, über den man 7-mal umkreisen soll und den schwarzen Stein küssen, beziehungsweise wenn man ihn berühren kann, kann man ihn auch berühren. Und so gibt es verschiedene Orte, wo schwarze Steine verehrt werden, die eben für dieses innere esoterische Wissen auch stehen.
Ich meine, wenn du jetzt von Steinen sprichst, dann denke ich dann auch so an diese Tabula Smaragdina zum Beispiel. Hermes Trismegistos ist ja auch so ein Stein gewesen, irgendwie sowas.
Ja, also vielleicht. Ja, also die Smaragdtafeln von Hermes sind natürlich keine schwarzen Steine, sondern grün.
Okay, ja.
Und es geht natürlich immer dabei um das Wissen, und das älteste Bewusstsein ist natürlich das Bewusstsein der Steine. Und deswegen sind magische Steine in allen Traditionen sehr, sehr wichtig.
Vielleicht, weil da was draufsteht, was verzeichnet steht?
Ja, es muss nicht unbedingt immer was draufstehen, aber sie gelten natürlich auch als Orte oder eine Materie, die das älteste und ursprünglichste Bewusstsein in sich gespeichert hat, als ein Wissensspeicher.
Gut, und wenn jetzt der Herr Röhrig jetzt so etwas mitgebracht hatte und Gurdjieff vielleicht andere Substanzen oder Dinge oder Ideen mitgebracht hat, wir hatten ja vom Enneagramm vorhin kurz gesprochen, dann hatten die das ja von jemandem bekommen.
Ja.
Und da habe ich natürlich jetzt mal geschaut im Vorfeld so, wer das gewesen sein könnte. Und dann bin ich immer wieder über den Namen Hojagan gekommen. Irgendwie so weiter habe ich mir immer wieder darüber gelesen. Hojaganes wird manchmal einfach mit H-O-C-A geschrieben, manchmal auch mit K-H-W-J und so weiter, also Quajagan oder sowas ähnliches. Hm. Was gibt es da eine besondere Bedeutung? Also wer sind diese ja. Personen?
Also das sind die Meister der Weisheit und die gehen natürlich zurück auf verschiedene Meister in Zentralasien, zum Beispiel Abdulkhalik al-Rujduwani, die bestimmte Weisheitsregeln für die Menschheit festgelegt haben. Und diesen Regeln sind, ich glaube, 11 Regeln. Die erste Regel heißt Hoshdardam, heißt auf Persisch, achte auf deinem Atem. Das Beobachten des Atems, das Ein- und Ausatmen und das sich Heben und Senken der Brust.
Wunderbar, also eine ganz achtsame ja. Lebensweise, die man, wo man absolut im Jetzt lebt. Und wenn du jetzt sagst bei uns, dann ist es, meinst du die Nakshbandier?
Genau, Tariqa, aus den Hojagan sind dann später die Nakshbandis, aber das ist die gleiche Tradition, die hat dann nur einen anderen Namen bekommen, als Shah Bahauddin Nakshband die weitergeführt hat.
Shah Bahauddin Nakshband, das war sozusagen der Gründer
des Nakshbandi-Ordens, genau.
Okay, und da hast du jetzt Hojagan im
gleichen... Genau, der hat also praktisch diese Linie der Hojagan weitergeführt.
Einer der Brüder der Weisheit im Grunde genau. genommen. Mhm. Okay, Weiße Bruderschaft, das hattest du, glaube ich, jetzt auch schon kurz erwähnt. Das,
ja, mhm. Also die Weiße Bruderschaft ist jetzt nicht gleichzusetzen mit den Hojagan, ja, Meistern der Weisheit. Aber es ist natürlich auch eine Bezeichnung, um Träger bestimmten Wissens, die nicht immer öffentlich auftreten, sondern mehr im Verborgenen wirken.
Also wenn nun sowohl die Lehrer des alten Christian Rosenkreuzer da unterwegs war, der hat ja, ich glaube, in Damaskus die Ikhwan Asafar, die Brüder der Reinheit, getroffen. Mhm. Und dann jetzt vielleicht der Gurdjieff mit der Bruderschaft der Nakshbandir in Kontakt gestanden hatte. Was war denn jetzt so, gibt's denn, wie kann man jetzt irgendwie sagen, so eine grundsätzliche Lehre, die beide vermittelt haben? Also zum Beispiel der Christian Rosenkreuz in Damaskus war. Das war ja ein Ort, wo er eben mit diesen alten Weisen zusammengetroffen ist. Hm. Und ich weiß ja nur, dass auch, habe ich jetzt im Vorfeld herausgefunden, dass der Sheikh Nasim, eurer Bruderschaft, der letzte Großsheikh gewesen ist, dass der ja auch in Damaskus lange Zeit war, oder?
Richtig, richtig, ja. Hm.
Wer war da?
Also unser Großsheikh, Sheikh Abdullah Dagestani, und Sheikh Nasim ist sein Stellvertreter gewesen und er hat immer gesagt, dass der letzte Großsheikh war Sheikh Abdullah Dagestani und Sheikh Nasim war sein Stellvertreter bis zu dem Kommen von Sidna Mehdi alayhi salam, also der muslimische Messias, der erwartet wird, um das goldene Zeitalter einzuleiten.
Islamischer Messias, aber mit Jesus Christus ist...
Genau, also wir warten, dass es wie im Judentum sozusagen zwei Messias gibt, einen großen und einen kleinen. Und der kleine Messias, der sozusagen Jesus den Weg bereitet, der Wegbereiter Jesus ist Al-Mehdi alayhissalam.
Also das heißt, im Islam ist genau wie bei den Christen, wird erwartet, dass Jesus Christus
am wiederkommt, nächsten Tag ein zweites Mal wiederkommt, genau.
Und solche Sachen, solche inneren Weisheiten, die erfuhr man dann eben jetzt in so einem Ort wie Damaskus, der ja in der Gegenwart vielleicht jetzt nicht in der gleichen Form in den Medien auftauchte, wie er jetzt vielleicht damals bei den Eingeweihten bekannt war als so ein Ort. Und ein Herr Gurdjieff, der hat sich dort ja auch aufgehalten, zumindest mal in dieser Region, jetzt wo auch ursprünglich mal ein Christian Rosenkreuz gewesen ist, gibt es da jetzt so eine, könnte man jetzt sagen, so vielleicht so eine Unterscheidung machen, jetzt so den Nakshbandi-Weg und dem, was jetzt vielleicht die Jahrhunderte vorher diese Ikhwan Asafar vermittelt hatten?
Also der Nakshbandi-Weg ist ein Weg, worum es um Transformation geht, wie man aus einem Menschen, der in einer Art Automatismus unbewusst lebt, mechanisch ist, wie man also aus diesem Menschen einen erwachten Menschen machen kann und welche Methoden, praktische Methoden gelehrt werden müssen, damit der Mensch erwachen kann. Und dann gibt es natürlich die Ikhwana Safa, die eben einen Wissenskanon hatten, die aus all den Lehren, die damals im Orient vorhanden waren, Traditionen, die uralt sind, von Sumerern bis zu den Babyloniern und Ägyptern und Chaldeern und wer auch immer, Sabäern und wer auch immer dort gelebt hat, sich haben inspirieren lassen und eine Synthese von all diesen verschiedenen Traditionen versucht haben, in einem Kanon, in einem Wissenskanon zu sammeln.
Wenn jetzt ein Herr Gurdjieff diesen Weg der Läuterung vermitteln will oder beziehungsweise jetzt dort aus Fernost mitgebracht hat oder aus Afghanistan oder von dieser Samung-Bruderschaft oder eben von diesen Meistern der Weisheit, denen er dort begegnet ist.
Mhm.
Wenn er damit jetzt in diese gegenwärtige Welt zurückkehrte vor 100 Jahren und vor 100 Jahren, da hatte sich ja so einiges getan in Mitteleuropa. Was war denn so sein Wunsch? Was wollte er denn da vermitteln? Er hatte ja auch, vielleicht kannst du da was zu sagen.
Ja, also sein Ziel war der Aufbau einer neuen Welt. Und er sagte, es ist ein Kampf zwischen der alten und der neuen Welt. Und die alte Welt versucht weiterhin ihre Paradigmen, ihre Gültigkeit durchzusetzen. Und der Mensch soll weiter so leben, wie er jetzt zurzeit lebt. Und Gurdjieff sah aber, dass unsere Welt sich ändern muss, dass die Voraussetzungen, um die neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, es notwendig macht, eine neue Welt aufzubauen. Die alte Welt war für ihn im Begriff der Stagnation und das bedeutet auch geistige Stagnation. Das heißt, dass die Menschen immer materieller, immer egoistischer werden und somit sich von dem Göttlichen immer mehr abtrennen und von ihrer Seele und von ihrem himmlischen Ursprung sich immer mehr entfernen.
Also so ein bisschen vergessen haben eigentlich, wo sie jetzt eigentlich ursprünglich herkommen. Und
genau.
So. Na gut, wenn du jetzt von neue Welt sprichst, dann denke ich halt irgendwie auch so an so einen industriellen Komplex, weil da geht es ja auch um eine neue Welt, also dass man da jetzt auch eine neue Welt schaffen will. Mit moderner Technologie und der Gurdjieff spricht jetzt von einer neuen Welt, das heißt, könnte man das vielleicht so sagen, dass einfach so Sachen, die wir jetzt heute als Mittel zur Verfügung stehen haben, so als Technologie, dass man die jetzt integrieren könnte teilweise oder das muss man das alles komplett ausschließen, so wie ist so deine Sicht da drauf?
Also ich denke immer, dass man auch aus jeder Welt das Beste herausnehmen soll, aus der alten, um aber auch mit den neuen Elementen zu verbinden, die jetzt notwendig werden, um wieder den Weg nach innen zu gehen, weil der Mensch hat sich immer mehr durch den technologischen Fortschritt der äußeren Naturbeherrschung zugewandt, durch technische Mittel. Jetzt geht es darum, die Rücknahme der Projektionen, die Fähigkeiten, die der Mensch im Außen entwickelt hat, muss er jetzt im Inneren entwickeln, weil alle diese Ideen sind ja nur möglich gewesen zu verwirklichen, weil der Mensch auch in sich selbst die Fähigkeiten hat, zu fliegen, levitieren, fern zu sehen, indem er Visionen hat und auch Dinge sehen kann, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen. All diese Fähigkeiten schlummern im Menschen, im Potenzial und die müssen geweckt werden.
Wir hatten ja jetzt gesagt, zu Zeiten von Gurdjieffs oder auch Nikolaus Röhrichs, das war ja so eine Zeit, die auch zwischen den Weltkriegen stattgefunden hatte, dass die sich dort nach Fernost begeben haben oder jetzt im Mittleren Osten begeben haben, nach Afghanistan und dergleichen, in diese verborgenen Regionen, in dieser Bergwelt dort in Kontakt standen mit Menschen, die ja vielleicht Eingeweihte gewesen sind und dann sich jetzt geöffnet haben und wussten, es ist vielleicht einfach jetzt auch an der Zeit, dass dieses Wissen wieder an die Oberfläche kommt. Das war vor ungefähr wirklich 100 Jahren. Und es war ein gigantischer Wendepunkt für die ganze Zivilisation. Also was nach den Weltkriegen dann ja sich alles ereignet hatte. Wir leben ja jetzt heute in einer Zeit, wo sich auch sehr viele neue Dinge entwickeln. Also die ganze moderne Technologie. Wir haben Internet, alle Leute sind jederzeit überall erreichbar. Aber es scheint sich jetzt so langsam immer mehr zu steigern und keiner weiß so recht, wie sich die Dinge jetzt in Zukunft entwickeln. Befinden wir jetzt wieder an einem Wendepunkt?
Also die Schwingungen erhöhen sich Auch die Menschen haben im 19. Jahrhundert noch niedrige Schwingungen, niedrige Frequenzen gehabt. Das höchste war eine Glühbirne oder ein Motor, ein Automotor. Heute haben wir Frequenzen, die so hoch sind, dass sie um das Hundertfache und Tausendfache übersteigen, was im Anfang des 19. Jahrhunderts an Frequenzen vorhanden war. Die Frequenzen erhöhen sich immer mehr und wir müssen sehen, dass wir jetzt mit diesen Frequenzen gut umgehen. Und ich glaube, es gehen zwei Wege. Einmal, wir nutzen diese hohen Energien und Frequenzen, um noch mehr in die Materie einzudringen und noch materieller zu werden, sprich Transhumanismus. Oder wir gehen den Weg, dass der Mensch einfach immer feinstofflicher wird und sein wahres Wesen erkennt und seinen Lichtkörper entwickelt und zu einem kristallinen Bewusstsein gelangt.
Wie könnte er dazu vorgehen?
Indem wir daran arbeiten, dass unsere Energiekörper wieder in Schwung kommt. Da gibt es in allen möglichen Traditionen die Arbeit mit bestimmten Punkten. Deswegen auch das Enneagramm, diese 9 Punkte, die für bestimmte Energien stehen, die wieder miteinander korrespondieren und die in Bewegung gebracht werden. Also Gurdjieff sagt, ein Enneagramm ist nur zu verstehen, wenn man es tanzt, in Bewegung setzt.
Und Gurdjieff war ja auch jemand, der diesen neuartigen Tanz entwickelt hat.
Genau, er hat also ein Ballett entwickelt, zum Beispiel der Kampf zwischen den weißen und den schwarzen Magier. Wir haben zwei Seiten in uns, sagt er, einmal den Wolf und das Schaf. Und wir müssen sehen, dass wir das Schaf vor dem Wolf schützen und der Wolf darf auch seine Wolfsnatur behalten. Aber wir müssen auch sehen, dass wir auch eine Schafsnatur haben und so sanft und lammfromm sind wie die Schafe. Aber wir haben auch eine dunkle Seite und das ist der Kampf zwischen dem weißen und dem schwarzen Magier.
Das heißt also, wir sollten das einfach auch so annehmen, dass wir eben beide Seiten in uns haben. Richtig. Also jeder von uns, die in sich trägt. Ja, was ich ja immer spannend fand bei diesen Gurdjieff-Aufführungen, wenn ich mal so einen Tanz gesehen hatte, da war das ja auch so, dass die dann alle, die gleichzeitig so eine bestimmten Movements, hat er das ja genannt, gemacht haben, also bestimmte Bewegungen gemacht haben. Aber einer war da auch immer dabei, der so irgendwie so ein bisschen dann aus der Reihe getanzt ist. Könnte man jetzt auch sagen, dass es ist diese zwei Wege gibt auf unserem Planeten hier und jetzt gegenseitig auch sich sowas entwickelt von solchen zwei Lagern. Aber bleiben dann vielleicht noch Leute übrig, die vielleicht außerhalb all dessen stehen? Was ist da so deine, kannst du dir da was drunter vorstellen? Also Leute, die das vielleicht eher von außen betrachten und sich weder dem einen noch dem anderen zugehörig fühlen?
Also ich glaube, dass es immer zwei Kräfte braucht, damit eine Dynamik, eine Bewegung entsteht. Und ich glaube, so wie Jesus sagte, entweder heiß oder kalt, aber die lauwarmen spucke ich aus. Das heißt, jeder Mensch hat in sich eine Tendenz mehr zur einen wie zur anderen Seite. Deswegen sagte ich ja, die Quinte oder die Quarte, die Sonnen- oder die Mondmenschen. Und das eine ist nicht besser als das andere. Aber wir brauchen müssen immer wieder einen Ausgleich zwischen den beiden Kräften herstellen und mal überwiegt die eine, mal die andere Seite, aber letztendlich brauchen beide Seiten, so wie Yin und Yang.
Wenn jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, auf deine eigene Arbeit, die du da ja schon seit, wie lange machst du das bei dir zu Hause, dass du Gäste empfängst, mit denen du diese Lesungen...
Ja, seit schon fast 30 Jahren.
Seit 30 Jahren. Mhm. Und da kommen ja auch ganz viele völlig verschiedene Leute zu dir, die eigentlich jetzt direkt mit Sufismus erstmal vielleicht auch nichts zu tun haben oder sowas. Dann wäre doch vielleicht auch so diese verschiedenen Pole und die verschiedenen Möglichkeiten, wo die Menschen herkommen, die Möglichkeit einfach was Gemeinsames zu vollziehen.
Ja, also ich glaube, wir können uns gegenseitig gut inspirieren, uns helfen, uns gegenseitig zu fördern, um die Dinge, die wir selber an uns nicht sehen, vielleicht im anderen zu erkennen und umgekehrt.
Daran gemeinsam zu arbeiten.
Ja, genau.
Großartige Arbeit haben wir. Vielen Dank für das Interview.
Danke.